Wir wollen uns heute einen Bibeltext aus dem Propheten Habakuk anschauen. Und aus Ehrfurcht vor Gottes Wort würde ich euch bitten, aufzustehen und ich würde den Text einmal lesen. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könnte. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Lass mich noch beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für diese Gemeinschaft. Und wir bitten darum, gib uns heute ein Herz für dein Wort und ein Wort für unsere Herzen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wer in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis saß, leidet meist sein Leben lang an den Auswirkungen. Um dieses Unrecht aufzuarbeiten, beschloss der Deutsche Bundestag 1992 das erste Unrechtsbereinigungsgesetz. Es sollte politisch motivierte Strafurteile aus der DDR aufheben. Später wurde das Gesetz mehrfach erweitert. Weitere Gruppen von Betroffenen wurden anerkannt. In manchen Fällen können Opfer auch Entschädigungen erhalten. Dieser Artikel berichtet über die Nachwirkungen der Diktatur in der DDR. Und es heißt weiter von einem Hilfsmitarbeiter in einem Interview: Noch immer melden sich allein bei uns in Brandenburg mehrere hundert Leute pro Jahr. Sie alle haben unterschiedliche Anliegen. In den 1990ern gab es jährlich Zehntausende von Verfahren zur Rehabilitation. Doch es gibt Menschen, die brauchen Zeit. Viele Opfer haben ihre Erfahrungen im Alltag verdrängt. Manche erkennen erst spät, dass sie Probleme haben, die sie aufarbeiten müssen. Es wird weiter berichtet, es gibt mehrere betroffene Gruppen. Da sind die Personen, die in der DDR strafrechtlich belangt wurden und Hafterfahrung haben. Dann gibt es die sogenannten Zersetzungsopfer, also Menschen, die von der Staatssicherheit mit allen Mitteln als Staatsfeinde ausgeschaltet werden sollten, ohne diese in Haft zu nehmen, oder beruflich Verfolgte. Beispielsweise Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt und dann ihren Job verloren haben. Die Verbrechen der DDR-Diktatur wirken bis heute nach. Menschen litten zu Unrecht, weil sie eine andere Meinung, eine andere Vorstellung vom Leben hatten. Alles aber, damit die Machtverhältnisse im Osten Deutschlands weiter zugunsten der Diktatur bestehen bleiben konnten. Der Schaden ist bis heute noch zu spüren. Die Frage, die sich mit Sicherheit aber auch viele Menschen in der Zeit und vor allem viele Christen gestellt haben, ist: Wo ist Gott? Unrecht zu erleiden oder zu Unrecht leiden, das ist uns mit Sicherheit schon bekannt, oder? Es beginnt schon im Sandkasten, wo das Recht des Stärkeren sich durchsetzt. Und es setzt sich fort, wenn wir in unserem Leben es erfahren, wenn vertraute Menschen, vielleicht Freunde, Verwandte, vielleicht sogar der eigene Ehepartner uns hintergehen, unser Vertrauen brechen. In diesen Momenten fragen wir uns doch häufig: Wo ist Gott? Und es wird dann noch tragischer, wenn uns Schicksalsschläge treffen. Eine Kündigung auf der Arbeit, ein Unfall, eine Diagnose über eine schwere Krankheit oder die unerwartete Nachricht über den Verlust von geliebten Menschen. Wo ist Gott? Solche Erfahrungen mit unserem Glauben zu verbinden, erscheint uns oft als ein Ding der Unmöglichkeit. Der Glaube daran, dass Gott gerecht, heilig und gut ist. Wenn meine Arbeitskollegen, mein Chef mich ausnutzen, wenn mein Nachbar jedes Gesetz bricht, um sein Leben leichter zu machen und damit irgendwie durchkommt. Wenn Menschen mich nach Strich und Faden belügen und betrügen und dadurch immer reicher werden. Wenn das Leben mir übel mitspielt, obwohl ich treu bin, vielleicht sogar regelmäßig hier am Gemeindeleben teilnehme, aktiv Dienste übernehme, mein Leben irgendwie versuche, für Jesus hinzugeben. Ich glaube, diese Verzweiflung bringt auch der Prophet Habakuk hier zum Ausdruck. Circa 500 bis 600 Jahre vor Christus ist die Lage im Volk Israel wirklich miserabel. Die Reichen im Land nehmen so hohe Zinssätze für ein Darlehen, dass es kaum einer zurückzahlen kann. Die Folge, die Armen müssen ihr Hab und Gut, ja ihre ganze Existenz an die Reichen überschreiben. Und die von Gott eingesetzten Richter, sie sollten eigentlich fromme und aufrichtige Männer sein, die sich für das Recht der sozial Schwachen einsetzen. Sie lassen sich aber mitreißen und bestechen. Sie sind korrupt und drehen sich das Recht so, dass es ihnen eigentlich selbst von Vorteil ist. Das Gefüge von Arm und Reich wird so immer größer. Und es gilt schon lange nicht mehr das Recht Gottes, sondern das Recht des Stärkeren. Und während der Geschichte Israels meistens dann Gott eigentlich eingegriffen hat und gerichtet hat, schweigt er hier scheinbar. Wo ist Gott? Dazu kommt noch die Großmacht Babylon. Sie unterdrückt Israel mit brutaler und skrupelloser Gewalt. Sie verdammen israelische Arbeiter unter härtesten Arbeitskonditionen, ihre prunkvollen Häuser und Paläste zu bauen. Die Anstrengung muss dabei so hoch gewesen sein und die Verpflegung so schlecht, dass viele sich wortwörtlich zu Tode arbeiteten. Während Gott beim Auszug Israels damals nach Kanaan einen Stamm nach den anderen geschlagen hat, sind sie nun der Spielwürfel für Babylon geworden. Wo ist Gott? Für Habakuk ergibt das alles keinen Sinn mehr und er fängt an, das alles Gott zu klagen. Und das führt mich gleich zu meinem ersten Punkt. Gott möchte deine Klage. Für Habakuk passen jetzt zwei Dinge nicht zusammen. Glaube und Realität. Eigentlich weiß Habakuk, dass Gott heilig, gerecht und gut ist. Er kennt die Geschichte, die Gott schon mit Israel geschrieben hat. Wie er sie aus Ägypten herausführte, wie er sie über 40 Jahre in der Wüste durch krasseste Wunder versorgte. Wie er sie über die Grenze des Jordans nach Kanaan führte und jeden Gegner im Land so schnell mit Gottes Hilfe und durch sein Eingreifen fallen ließ. Hunderte Jahre von Gottes Fürsorge und glorreiche Berichte über Gottes Handeln und jetzt dieser Scherbenhaufen. Wo ist Gott? Sieht er einfach nur tatenlos zu? Und dieser Ausdruck oder diese Klage für einen besonderen Ausdruck in Kapitel 1, da sagt Habakuk, bist du nicht Herr, seid je mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, als Werkzeug des Gerichts hast du sie eingesetzt, also die Babylonier. Und du, Fels, hast sie zur Zurechtweisung bestimmt. Zu rein sind deine Augen, um das Böse anzusehen, und Unheil kannst du nicht anschauen. Warum schaust du denen zu, die treulos handeln, schweigst, wenn ein Übeltäter den verschlingt, der gerechter ist als er? Die Hilfe Gottes bleibt hier aus. Gott scheint das alles zu sehen und irgendwie auch zu lenken, aber irgendwie auch nicht. Obwohl alles, was im Volk Israel passiert, sich offensichtlich gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Wesen richtet. Glaube und Realität passen für Habakuk nicht zusammen. Nun stellt sich Habakuk vor Gott und fordert ihn heraus. Er fordert von ihm Hilfe und Rechenschaft. Für uns erstmal ein sehr wagemütiges Vorhaben, sich so Gott entgegenzustellen. Aber offenbar von Gott gewollt. Denn in Gottes Antwort finden wir keine Ermahnung oder Zurechtweisung über Habakuks Klage. Im Gegenteil, der Fakt, dass Gott Habakuk antwortet, bestätigt eher, dass Habakuk genau das Richtige tut. Er verleiht seiner Wahrnehmung der misslichen Umstände hier vor Gott Ausdruck. Er lässt es nicht einfach in sich hineinfressen. So unterscheidet der Theologe Beat Weber zu Recht zwischen Jammern und Klagen. Er sagt nämlich, die Klage richtet sich an einen Adressaten, das Jammern nicht. Beim Jammern beklage ich nur mein eigenes Leiden, beschwere mich über andere und drehe mich dabei um mich selbst. Jammern ist gleichsam die gottlose Form des Klagens. Ich verwickle und verbohre mich noch mehr in mich selber. Das Klagen aber eröffnet einen neuen Weg und führt letztendlich zu neuem Leben. Die Klage bringt das Übel und das Leid zum Ausdruck. Gott zu klagen bedeutet also, dem Übel und Erlebten von Leid vor Gott Ausdruck zu verleihen. Mit allem, was ich habe, wie es mir dabei ergeht und wie ich mich dabei fühle, vor Gott zu treten und ihm das zu sagen. Und dann Gott in diesem Leid dann um Hilfe zu bitten. Jammern hingegen richtet sich nicht zu Gott, sondern versinkt in der Klage zu sich selbst. In meiner Ausbildung, in der Zeit vorm Studium noch, verbrachte ich die meiste Zeit in einer ganz bestimmten Abteilung. Dort herrschte eine grundsätzliche Stimmung. Der Hauptstandort und gerade unser Abteilungsleiter von dort wirtschaften unsere Abteilung und unsere Produktion herunter. 2,5 Jahre verbrachte ich dort und der Ton war immer derselbe. Sie streichen uns die Gelder, sie geben uns Vorgaben, die unmöglich sind. Es wurde über die Chefs hergezogen und das oft in einem ziemlich üblen Ton. Eines Tages kam es aber dann zum Geschäftsessen, bei dem einige Abteilungsleiter persönlich in unsere schöne Kleinstadt gereist sind. Es war alles bereitet, dass an diesem Abend endlich mal die Meinung gesagt werden kann. Der Abend begann in einem viel zu überteuerten Restaurant, bei dem die Portionen so klein ausfielen, dass man meinen konnte, man zahlt ihr Programm. Aber was für mich viel erstaunlicher war als diese kleinen Portionen, einige meiner Kollegen, die sich sonst so mutig über meinen Chef ausgelassen haben, waren plötzlich ganz leise mit ihrer Kritik. Sogar im Gegenteil. Man könnte fast meinen, sie wollten an dem Abend noch neue Freundschaften schließen. Über die Missstände im Unternehmen zu reden, ist ihm plötzlich so schwer gefallen, weil der Respekt und vielleicht auch die Angst so groß geworden sind. Statt sich mit ihrer Klage an die Zuständigen zu richten, hatte man lieber für sich im Büro einfach gejammert. Ergeht es uns oft nicht auch so, dass es uns so schwer fällt, über missliche Umstände in unserem Leben mit unserer Klage uns zu Gott zu wenden? Gott erscheint uns oft zu groß oder zu weit weg. Und vielleicht fühlen wir uns auch gerade einfach nicht danach, zu Gott zu beten. Aber gerade da, wo wir es nicht über die Lippen bekommen, Gott zu danken, weil uns das Leben so schwer aufliegt, weil die Trauer so groß ist, weil Enttäuschung viel zu tief sitzt, weil die Angst uns so gefangen hält. Gerade dann ist das ein tiefer Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, dass wir damit nicht für uns bleiben, sondern es vor Gott zum Ausdruck bringen. Wenn wir Gott nicht verstehen in unserem Leid und wir gerade nicht sehen, was wir in unserem Leid bisher von Gott und über seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Souveränität oder Heiligkeit geglaubt haben, dann ist es ein tiefer Ausdruck des Glaubens, wenn wir es Gott klagen. Wenn wir Fragen vor Gott aussprechen, wenn wir unser Unverständnis Gott mitteilen. Das kann alleine geschehen, wenn wir im Stillen uns Gott anvertrauen. Es kann und sollte aber auch immer Raum in der Gemeinschaft der Gemeinde finden. Sind wir bereit, mit unseren Nachbarn, unserem Nächsten zu klagen, dem anderen uns anzuvertrauen oder dem anderen zu helfen, mit seiner Klage vor Gott zu kommen? Klage hat Raum bei Gott und sollte es genauso auch in der Gemeinde haben. Klage verleiht dem Leid sprachlichen Ausdruck und bittet Gott um Hilfe. Und dass meine Klage berechtigt ist und nicht im luftleeren Raum vergeht, zeigt uns Gottes Antwort auf Habakuks Klage. Gott hört. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Gottes Antwort auf meine Klage. Gott lässt hier dann Habakuk irgendwas prophetisch sehen oder hören. Das meint es hier, wenn es irgendwie von einem Gesicht oder einer Schau spricht. Gott gibt ihm eine Antwort auf seine Klage. Gott bleibt nicht untätig. Er nimmt die Klage Habakuks ernst. Er sitzt es nicht aus, er weicht nicht aus. Und Gott möchte Habakuk erstmal zwei Dinge wissen lassen. Das erste ist, Gottes Reden ist dringend. Habakuk soll das Gesehene oder Gehörte auf einer Tafel aufschreiben, damit es öffentlich verlesen und weitergegeben werden kann. Er soll es zudem deutlich aufschreiben, damit derjenige, der es vorliest, es auch schnell vorlesen kann. Das zeigt, für Gott ist seine Botschaft wirklich dringend. Sie soll so schnell wie möglich das ganze Volk erreichen. Jeder soll es hören, dass Gott nicht zu Habakuks Klage schweigt und er sich dieser Situation annehmen wird. Und das Zweite ist, das Reden Gottes ist zuverlässig. Gott betont mit der Niederschrift aber nicht nur die Dringlichkeit, sondern garantiert zugleich auch die Zuverlässigkeit seiner Botschaft. Er spricht hier von einem festgesetzten Zeit. Und auch wenn sie noch auf sich warten lässt, wird sie ganz gewiss kommen, so sagt er in Vers 3. Auch wenn das Geschaute für die festgesetzte Zeit gilt, spricht es vom Ende und trügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es wird kommen, es wird nicht ausbleiben. Der erbetene und verheißene Moment von Gottes Eingreifen, er liegt noch irgendwie in ungewisser Zukunft. Für Habakuk bleibt das Wann verhüllt. Nur Gott selbst kennt den Zeitpunkt, wann er endlich hier in diese Situation eingreifen wird. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es nach Habakuks Leben geschehen wird. Gott sagt ihm nur zu, dass es kommen wird, nimmt ihm aber zugleich den Boden einer falschen Erwartung über ein sofortiges Eintreffen der Hilfe. Was Gott von Habakuk fordert, ist Vertrauen. Vertrauen, auch wenn die Umstände sich nicht sofort ändern, sie sich nicht sofort verbessern oder gelöst werden. Gott sagt, selbst wenn es nicht so scheint und auch nicht so aussieht, ich halte das Geschehen in der Hand und mein Wort und meine Verheißung werden passieren. Das ist schwer zu ertragen. Für Habakuk und seine Leidensgenossen und für uns heute. Wir hören in Gottesdiensten häufig von der Hoffnung, dass Menschen nach ihrem Tod wieder auferstehen. Dass es ein Wiedersehen gibt mit geliebten Menschen, die auch auf Jesus vertrauten. Wir lesen davon, dass unser kranker Körper vielleicht irgendwann mal erneuert wird. Dass Verletzungen, Einsamkeit, das Übel an sich einfach ein Ende finden wird und alles erneuert wird. Doch das liegt alles noch vor uns. Scheinbar weit vor uns. Und so schwer ist es, das auszuhalten. Aber Gott möchte unser Vertrauen. Er wird sein Versprechen gewiss einhalten, auch wenn es dauert. Ich glaube, unser Leben gleicht oftmals einem Film. Sei es ein Drama, ein Krimi, ein Actionfilm oder eine Tragödie. Es gibt Sequenzen, in denen die Hauptperson betrogen wird oder ihr Leben einfach an einem Tiefpunkt liegt und vielleicht sie sogar dem Tode nahe ist. Solche Momente bilden oft so den Höhepunkt der ganzen Dramatik eines Films. In solchen Momenten schalten wir in der Regel nicht desillusioniert ab, es sei denn, manch einer von uns erträgt einfach die Spannung nicht. Wir schauen in der Regel den Film weiter, weil wir vertrauen, in den Autor des Drehbuchs haben, dass er die Fäden der Geschichte wieder zu einem guten Ende führen wird. Manchmal ist unser Leben eine Momentaufnahme, wie eine Sequenz aus einem Film. Dann sei dir aber sicher, dass Gott als Drehbuchautor deines Lebens die gleiche Antwort auf deine Klage gibt wie Habakuk. Gott hat keineswegs vergessen. Er hat nie weggeschaut. Er steht souverän über den Lauf deiner und meiner Geschichte. Und er wird eingreifen, auch wenn der Zeitpunkt vielleicht ungewiss bleibt oder vielleicht in der Auferstehungshoffnung liegt. Denn manche Dinge werden nicht zu unseren Lebzeiten wiederhergestellt werden. wie sie mal waren oder wie wir es uns vielleicht wünschen. Krankheiten werden manchmal nicht geheilt. Der Schmerz über den Verlust von Geliebten kann lange anhalten oder vergeht einfach nie. Enttäuschung kann tiefe Verletzungen hinzufügen, die lange nicht heilen oder Narben hinterlassen. Der mir zugefügte, vielleicht auch finanzielle Schaden, wird nicht immer erstattet. Als Christen leben wir aber mit der Gewissheit, dass das Drehbuch meines und unseres Lebens nicht mit dem Tod endet. Und oft kann die endgültige Antwort und Verheißung auf meine Klage über mein jetziges Leben hinausgehen. Aber mit absoluter Gewissheit, es wird kommen. Darauf sollen wir vertrauen. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt, Gott vertrauen in meiner Klage. Wir lesen hier in Vers 4, siehe, der Vermessene, seine Gesinnung in ihm ist nicht akzeptabel. Der Gerechte aber wird durch seine Treue leben. Habakuk nennt uns jetzt hier zwei Gründe, warum wir auf Gott vertrauen sollten. Gott nennt Habakuk zwei Gründe. Der erste ist, ein Leben in der Ignoranz Gottes lohnt sich einfach nicht. Wenn wir das zweite Kapitel des Buches jetzt einfach weiterlesen würden, dann wird allein aus einer weisheitlichen Perspektive deutlich, die Ignoranz der Gebote und Verheißung Gottes und damit von Gott selbst haben ein wirklich geringes Haltbarkeitsdatum. Die korrupten Richter, sie werden selbst gerichtet werden. Die reichen Ausbeuter werden von ihren eigenen Schuldnern zur Rechenschaft gezogen werden. Die Großmacht Babylon wird für ihre Schandtat gerichtet werden. So sagt auch schon der Schreiber der Sprüche, die Gerechtigkeit des Schuldlosen macht seinen Weg gerade, der Frevler aber kommt durch seinen Frevel zu Fall. Und weiter, wenn ein böser Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren und die falsche Erwartung ist dahin. Ein Leben in der Ignoranz Gottes hat nur ein geringes Haltbarkeitsdatum. Denn entweder haben solche Menschen schon in diesem Leben häufig einen tiefen Fall oder dann, wenn Gott selbst sie einmal, vielleicht auch nach diesem Leben, zur Rechenschaft ziehen wird. Und der zweite Grund ist, Gottvertrauen bringt Leben. Gott verheißt Habakuk hier nicht Leben in einem physischen Sinne oder ein Leben im Wohlstand, wenn er Gott vertraut. Das würden wir uns vielleicht wünschen. Vielmehr bedeutet es ein Leben unter dem Schutz und Segen Gottes. Aber wie ist das zu verstehen? Paulus greift hier diesen Text, Habakuk 2, Vers 4, in seinem Brief an die Römer auf und er sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus sagt uns eine Verheißung für unser jetziges Leben zu, wenn wir auf seinen Sohn Jesus vertrauen. Gott gab sein Leben für unsere Sünden, damit wir alle Zeit bei ihm angenommen sein dürfen. Wie groß auch unser Versagen und die Schwere des Leidens ist, wir haben jemanden, bei dem wir alle Zeit angenommen sind. Es ist einer der wichtigsten Bausteine im Leid. Wenn unsere jetzige Existenz in Beziehung oder finanziell in Frage steht, zu wissen, dass ich alle Zeit bei Gott angenommen bin und bei ihm geborgen bin. Das ist der Grundpfeiler unserer Identität. Und daran kann niemand anderes etwas tun. Kein Leid, kein Schmerz, keine Enttäuschung dieser Welt kann uns jemals von der Liebe Gottes in Jesus trennen. So sagt Paulus in seinem Brief weiter in Kapitel 8. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel und Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unser Vertrauen können wir in Gott setzen, weil er in Jesus alles gegeben hat. Er hat unsere rebellierenden Herzen mit aller Schuld, mit der wir uns gegen ihn aufgeladen haben, in Jesus überwunden. Und damit hat Jesus auch einen weiteren Grundstein gelegt. Er vermittelt uns nicht nur die absolute Sicherheit, bei Gott angenommen zu sein, sondern auch die sichere Hoffnung, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen auch jeden Umstand, alles Übel, jedes Leid und auch jede Ungerechtigkeit trösten, heilen und auch zurechtbringen wird. Das lesen wir weiter in den Text, den Eckhart am Anfang gelesen hat, in Hebräer 10, 36 bis 39. Ausdauer braucht ihr nämlich, um den Willen Gottes zu tun und so die Verheißung zu erlangen. Denn eine kleine Weile und der kommen soll, wird kommen und nicht ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber gehören zu denen, nicht zu denen, die zurückweichen und zugrunde gehen, sondern zu denen, die glauben und sich das Leben bewahren. Wenn uns in diesem Leben oftmals schon die Ausdauer ausgeht, weil die Last einfach zu groß erscheint, wir in der Klage vor Gott kommen, dann ist der einzige Trost oftmals, dass das Drehbuch meines Lebens noch nicht sein Ende gefunden hat. Ich aber schon das Ende kenne. Als Jesus-Nachfolger können und müssen wir das Leben von Ende her denken. Dort liegt unsere reale und gewisse Hoffnung, auch wenn sie scheinbar noch so weit entfernt scheint. Lohnt es sich also, Gott zu vertrauen? Welche Umstände und Nöte dich jetzt auch begleiten und mit welcher Sünde du vielleicht auch jetzt zu ringen hast? Es lohnt sich. Denn die Zusage, dass Gott uns in Jesus schon die größte Hoffnung und Erlösung gegeben hat, ist bereits sicher. Und mit ihm auch genauso die kommende. Sie wird noch auf sich warten lassen, aber sie bleibt definitiv nicht aus. Wenn du Jesus vertraust, kommt der Moment der Auflösung. Das Ringen mit deiner Krankheit findet ein Ende. Der Schmerz über den Verlust von geliebten Menschen findet Trost. Die Enttäuschung über zerbrochene Beziehungen erfährt Heilung. Dem Unrecht durch das Hintergehen deiner Arbeitskollegen, Nachbarn und vieler Menschen wird ein gerechtes Urteil widerfahren. Gott hält sein Wort und sein Versprechen. Und er übersieht und vergisst kein Elend und kein Unrecht. Das Drehbuch unseres Lebens bietet uns oft Sequenzen, die uns schwerfallen, die wir schwer oder vielleicht auch gar nicht ertragen können. Dann bleibt uns oft nur die Klage. Die Klage zu Gott über das Elend, das uns gerade trifft, und die Bitte um seine Hilfe. Aber das mit der Gewissheit, dass Gott nie tatenlos zuschaut. In Jesus hat er bereits alles dafür gegeben, uns so nah wie möglich zu sein und unserem Leben eine neue, aber zuverlässige Perspektive zu verschaffen. Amen. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir in dir, in allem, was wir erleben gerade, in der Dunkelheit unseres Leidens vielleicht darauf warten, dass du eingreifst und dass du es auch tun wirst. Und ich bitte dich, Herr, hilf gerade einem jeden Einzelnen, den es so geht und der vielleicht noch in eine solche Situation kommen wird in seinem Leben. Hilf dir unserem Glauben. Amen. So schwer vielleicht auch jetzt gerade die Last deines Lebens auf dir liegt, wollen wir in der kommenden Woche mit Mut auch vor Gott treten, über alles klagen, was uns vielleicht bedrückt, aber genauso auch ihn anbeten für alles, was er uns gegeben hat. Aber das wollen wir nicht tun ohne seinen Segen. Ihr dürft gerne aufstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.